Herzlichen Dank, seid ihr alle hergekommen zum heutigen netzpolitischen Abend zum Thema Stand der Datenethik in der Schweiz. Bevor es losgeht, kurz, was passiert. Wir haben zuerst eine moderierte Diskussion, die dauert etwa eine Stunde. Hier ist wichtig, die wird aufgezeichnet und live gestreamt. Falls ihr, liebes Publikum hier vor Ort, euch einmischen wollt, müsst ihr euch dessen einfach bewusst sein. Eure Stimme ist dann im Internet zu hören. Nach dieser Stunde werden wir uns vom Stream trennen und auch nicht weiter aufzeichnen. Dann könnt ihr ganz ungezwungen und im privaten Rahmen noch mit unseren Gästen diskutieren und auch dann öffnen wir die Bar wieder. Ein kurzes Dankeschön möchte ich auch an unsere Partner richten. Das ist einerseits das Debattierhaus Karl de Gosse, in dem wir hier sind. Wir haben eine Medienpartnerschaft mit der WOTS und das C3VOX stellt uns die Server für die Streaming-Infrastruktur und nachher auch für die Aufzeichnung zur Verfügung. Kommen wir zum Interessanten. Das sind die Personen, die heute Abend über den Stand der Datenethik in der Schweiz diskutieren werden. Das ist erst einmal Cornelia Diethelm vom Center for Digital Responsibility. Niki Böhl ist leider krank und konnte kurzfristig nicht kommen, aber Veronika Ludwig von der Swiss Data Alliance ist hier und Nicole Pauli ist genauso wie ich Mitglied der digitalen Gesellschaft und hat die Aufgabe, die Diskussion zu moderieren. Ich übergebe gleich an dieser Stelle an Nicole, begrüßt vielleicht unsere Gäste mit einem herzlichen Applaus. Danke.
Super, vielen Dank Daniel für diese tolle Einführung und vielen Dank an euch beide, dass ihr heute euch durch den Schnee gekämpft habt und hierher gekommen seid. Herzlichen Dank auch an euch alle, die ihr hier vor Ort seid und die ihr euch ebenfalls durch die Unmengen an Schnee gekämpft habt, die heute Abend gefallen sind und an alle, die sich lieber dafür entschieden haben, den Stream zu schauen. Wir verstehen das. Schön, dass auch ihr dabei seid. Genau, wie Daniel schon gesagt hat, heute mit mir auf der Bühne sind Cornelia Diethelm vom Center for Digital Responsibility. Sie ist zudem Studiengangleiterin und Dozentin für digitale Ethik und Inhaberin diverser Verwaltungsratsmandate. Ebenfalls dabei ist Veronika Ludwig. Veronika Ludwig ist Juristin mit Schwerpunkt auf europäischem und Schweizer Datenschutz und Data Governance. Sie ist Vorstandsmitglied der Schweizer Data Privacy Community und aktive Mitgestalterin und Datenschutzberaterin für die Swiss Data Alliance. Vielen Dank, seid ihr heute hier und diskutiert mit mir über den Stand der Datenethik in der Schweiz. Ja, Datenethik. Da stellt sich wahrscheinlich für viele erstmal die Frage, ja, was verstehen wir denn unter Datenethik? Vielleicht können wir das kurz umreißen und einen Rahmen geben, damit wir alle vom Gleichen sprechen.
Ja, ich würde sagen, spontan geht es wahrscheinlich darum, zuerst einmal, welche Daten werden überhaupt von wem gesammelt? Also das ist manchmal der Stein des Anstoßes, oder? Wo wir darüber streiten können, macht das überhaupt Sinn? Und das Zweite, was wir dann wahrscheinlich oft sehen, ist, wie werden sie genutzt? Werden sie vor allem auch zu unserem Vorteil genutzt? Und da kommt dann die Verantwortung der Organisation oder der Unternehmen. Also haben sie Informationen, die sie einfach auch zu meinem Vorteil einsetzen? Oder verwenden sie vielleicht das sogar zu meinem Nachteil? Oder werde ich sogar vielleicht von Informationen ausgeschlossen, weil sie merken, die hat genügend Geld und dann muss sie das Budgetangebot gar nicht sehen. Da geht es dann fast in die Manipulation, dass sie über meine Daten verfügen und etwas machen, das nicht in meinem Interesse ist.
Also wir sprechen eigentlich von einem guten, wenn man das aus der Ethik spricht, man von einem guten Umgang mit digitalen Daten. Da stellt sich natürlich auch gerade die Frage, und die ist sicher allen brennend auf der Zunge, was hat denn zum Beispiel die Datenethik mit KI zu tun? Das große Thema der heutigen Zeit ist da die KI. Und wie würdet ihr jetzt Datenethik in Bezug zu KI setzen?
Also ich glaube, wichtig ist, dass wir eigentlich alle Datenthemen auch in der KI haben, weil KI besteht aus Daten, das ist der Rohstoff. Es kommen einfach bei KI noch ein paar zusätzliche Dinge dazu. Aber es ist ganz wichtig zu wissen, dass KI wirklich aus Daten besteht. Ohne Daten gibt es keine KI.
Genau, das sehe ich genauso. Hinter KI steht ja auch immer der Mensch. Das heißt also, was passiert mit dem Menschen, wenn KI angewendet wird? Und in erster Linie sind ja Personendaten, die verwendet werden in der Regel. Und die Menschen nutzen Produkte, die Menschen nutzen KI, sie sind Algorithmen ausgesetzt und deswegen Personendaten sind im Grunde genommen die Basis und der Rohstoff für künstliche Intelligenz. Genau. Mhm.
Super, vielen Dank. Dann noch eine andere Frage, so was für mich im Verhältnis zu KI einerseits, weil ja häufig eine sogenannte Blackbox ist, wo man nicht genau weiß, welche Daten kommen rein, was geschieht mit den Daten und was kommt am Schluss raus, sieht man zwar, aber man kann es nicht genau nachvollziehen. Meine Frage zum Beispiel, wie steht denn zum Beispiel die Open-Source-Bewegung zum Thema Datenethik? Also für mich ist die Open-Source-Bewegung so ein bisschen auch eine Gegenbewegung zu eben diesen Blackboxes. Wo würdet ihr sagen, dass Open Data und Open Source eine gute datenethische Grundlage ist?
Also Open Source, ich würde sagen, Open Source ist sicherlich auch Bestandteil von Software, von Softwareanwendungen. Ich kann mir schon fast nicht vorstellen, dass es hier nicht auch zu einer Blackbox kommen kann, einfach aus technischen Gründen, weil die Software heutzutage immer komplexer wird. Das ist ja das Problem, was wir haben, oder? Wenn KI entwickelt wird, dass Algorithmen im Hintergrund spielen, dass sehr viele Daten, Big Data verwendet werden und am Ende für den Menschen, ob nun im Bereich Open Source oder nicht Open Source, einfach sehr schwer nachvollziehbar ist am Ende, wie dass der Algorithmus jetzt zu einem bestimmten Ergebnis gekommen ist. So würde ich das sehen. Also ich sehe momentan nicht unbedingt, vielleicht gibt es ja andere Auffassungen, dass Open Source hier einen großen Vorteil bringt. Natürlich, Open Source ist etwas, was offen ist, das sagt ja schon der Name. Das ist keine proprietäre Software. Aber trotzdem glaube ich, wird es auch hier Herausforderungen diesbezüglich geben, weil das, was man dort sieht, muss man auch erstmal verstehen können, nachvollziehen können. Und da ist das Problem bei Open Source genau das gleiche wie bei proprietärer Software.
Ja, ich glaube auch, wenn man eben das KI-Modell hat, oder zuerst haben wir die Daten und dann wird es trainiert und dann haben wir das KI-Modell und da haben wir das Problem mit dieser Erklärbarkeit. Und da bin ich bei dir, das ist bei Open Source aus meiner Sicht auch so. Open Source hat zwei Vorteile. Das eine ist, diese Machtkonzentration wird aufgebrochen. Das ist ein wettbewerbspolitisches Thema auch und ist ein generelles Problem bei der Digitalisierung, dass wir wahnsinnig viele Machtasymmetrien haben, Machtkonzentration. Deshalb ist Open Source sicher positiv. Und das zweite ist eben dieser Input. Also wir wissen einfach bei Open Source, welche Daten gehen in das System rein. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, zum Beispiel gerade im Bereich dieser Bias-Thematik, dieser Verzerrungen oder sind unerlaubte Daten da drin. Aber ich glaube auch, dass die Explainability von KI-Systemen, die haben einfach technische Natur, sind die immer vorhanden.
Also wäre eigentlich der offene Input datenethisch eine gute Sache, aber dann die Algorithmen, die dahinter stehen, ob sie jetzt Open Source sind oder proprietär und dann einen Output generieren, den man dann als 0815 Bürgerinnen und Bürger häufig nicht mehr nachvollziehbar ist. Genau. Dort ist dann datenethisch gesehen quasi oder auch digital ethisch gesehen das Problem.
Ja, genau, weil so ein Deep Learning Modell, das macht keinen Unterschied, ob das mit Open Source gemacht worden ist oder mit proprietären Daten. Es ist wirklich von der Technik her ein Problem.
Was bräuchte es dann für eine ethische KI? Also was bräuchte es, um KI quasi ein Ethik-Zertifikat auszustellen?
Oh, oder sowas. Ja, das ist ja schön an der Ethik, oder? Das ist so etwas, ein weites Feld und es kommt auch immer etwas auf den Kontext drauf an. Generell würde ich sagen, muss man sich bewusst sein, was für Werte wollen wir hochhalten, also zum Beispiel Privatsphäre und das geht weit über das Datenschutzgesetz hinaus oder wir wollen keine Menschen diskriminieren oder wir wollen auch, dass die Menschen weiterhin selbstbestimmt ihre Entscheide fällen können und solche Werte muss man dann quasi wie operationalisieren und schauen, dass wenn man ein KI-System entwickelt, dass man diesen Werten eben nachlebt oder dass man das nicht nutzt, um jemandem die Selbstbestimmung zu nehmen, jemanden auszutricksen, sondern dass man zum Beispiel eben Wahlfreiheiten hat oder eine Deklaration, dass man weiß, ah, da ist jetzt KI drin oder nicht. Also schlussendlich geht es wirklich darum, sicherzustellen, dass die Werte, die uns wichtig sind, die eben das gute Leben, das du gesagt hast, ausmachen, dass die Systeme zum guten Leben beitragen und nicht irgendwie uns an unseren Möglichkeiten hindern oder dass wir manipuliert werden.
Ich gehe jetzt nicht in die Philosophie und frage danach, was denn ein gutes Leben ist. Ich glaube, sonst driften wir hier ab. Aber was mich auch noch interessieren würde, was kann denn ich als Privatperson im digitalen Zeitalter tun, um einen fairen Umgang eben mit Daten auch zu fördern? Weil auch wenn ich nach meinen eigenen Werten quasi den Umgang mit Daten gestalten möchte, sind mir ja häufig auch ein bisschen die Hände gebunden als Individuum oder als Privatperson. Habt ihr da Tricks, wie man damit umgehen kann?
Also ich denke, dass der Datenschutz uns heutzutage sehr viele Tools und Rechte bereits an die Hand gibt, weil heutzutage sogenannte Verantwortliche, also diejenigen, die Software nutzen oder KI nutzen, nicht im rechtsfreien Raum sich bewegen, sondern sie müssen sich an Regeln halten. Gerade auch, wenn es um Personendaten geht, und es geht immer um Personendaten bei KI. Es ist halt nur so, dass wir diese Rechte auch nutzen müssen oder die Möglichkeiten, die wir haben, auch nutzen müssen. Sei es nun, dass wir uns mit unseren Browser-Einstellungen auch befassen müssen, oder? Was ist da eingestellt? Was muss ich da vielleicht noch für Häkchen setzen, was muss ich für Häkchen wegmachen? Das heißt, also man muss immer mitdenken, man muss immer Augen und Ohren offen halten. Und die Googles und Facebooks dieser Welt sind zumindest in der Europäischen Union und auch in der Schweiz heutzutage verpflichtet, den Nutzern gewisse Tools an die Hand zu geben und sehr transparent zu sein über das, was sie tun. Das verlangt aber von uns natürlich auch, dass wir diese Tools nutzen. Und das verlangt dann, dass wir uns ein Stück weit mit der Materie auseinandersetzen. Und zum Beispiel nicht, wenn wir eben im Internet surfen, eben nicht alle Cookies, die uns nerven, mit Ja beantworten, sondern dass wir vielleicht mal schauen, okay, was möchte ich vielleicht tatsächlich an Cookies haben, was macht für mich Sinn, weil dann mein Leben einfacher wird, weil mir dann vielleicht Werbung zugespielt wird, die mich wirklich interessiert, und wo sage ich aber nein, ich möchte das einfach nicht, und dann dürfen die Cookies auch nicht gesetzt werden. Also meine Antwort ist, der Gesetzgeber oder die Gesetzgeber heutzutage haben uns wirklich schon sehr schöne Möglichkeiten gegeben, aber wir müssen diese Möglichkeiten nutzen. Und wir haben auch die Möglichkeit zu erfahren, wir haben Auskunftsrechte, oder? Wir können uns auch an die Datenschutzbehörden wenden, wenn uns keine Antwort gegeben wird. Aber das ist alles ein Aufwand. Wir haben das Recht, wir haben Tools, wir haben Möglichkeiten, aber das erfordert von uns eben halt auch, dass wir uns ein Stück weit mit der Materie befassen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem.
Ja, würde ich auch so sagen, und das finde ich auch toll an der digitalen Gesellschaft, oder? Dass ihr eigentlich schon sehr lange investiert habt in die digitale Souveränität, digitale Selbstverteidigung, sagen wir es mal so. Ich denke auch, es ist aufwendig und man macht das sehr häufig nicht. Also ich habe wirklich relativ spät meinen Browser umgestellt und ich habe jeden Morgen Freude an meiner DuckDuckGo-Ente. Also wirklich, und ich sage mir immer, hätte ich viel früher machen sollen, aber lieber zu spät als nie. Und ich denke auch, man muss sich einfach auch bewusst sein, dass es immer Alternativen gibt, dass man einfach auch überlegt, welches Tool nutze ich. Also nur schon jetzt bei Textgeneratoren, oder, kann man auch wählen, nehme ich vielleicht ein europäisches Modell, ein französisches oder deutsches, oder nehme ich vielleicht Claude. Die sagen, wir machen es besser als OpenAI, ist ein sympathisches Geschwisterpaar. Also, dass man einfach auch diese Möglichkeit nutzt, den Anbieter zu wählen. Das Zweite finde ich auch wichtig, also wenn man zum Beispiel auch Mails bekommt oder wenn man merkt, die Daten werden für etwas genutzt, was ich nicht will, dann wirklich vielleicht auch sagen, ich möchte aus diesem Verteiler gelöscht werden. Ich finde auch die Zivilgesellschaft wichtig, also dass wir uns vielleicht auch über Vereine oder sonstige Organisationen, dass wir auch helfen, zum Beispiel mit finanziellen Mitteln, dass man Ratings machen kann. Ich weiß noch selber, als ich in der Migros gearbeitet habe, immer wenn so ein Nachhaltigkeitsrating gekommen ist, dann waren wir immer sehr happy, wenn wir zu oberst waren. Und wenn die Konkurrenz vorher ist, dann hat das intern irgendetwas ausgelöst. Also Entscheidungsträgerinnen haben sehr gerne auch diesen Wettbewerb und das heißt so Vergleiche, wo man schlecht abschneidet und das kann ja auch Reputation sein, Datenethik, das motiviert immer einen besseren Job zu machen. Also ich glaube, das müssen wir auch schaffen, dass eigentlich die Unternehmen merken, das ist ein Bedürfnis und sie möchten selber einen besseren Job machen.
Mhm. Du hast jetzt das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Da kommt ja auch immer so ein bisschen der Beigeschmack vom Greenwashing mit. Gibt es denn nicht auch die Gefahr von einem Ethics-Washing, wenn man quasi dann sagt, okay, es gibt jetzt ein Ethik-Ranking, wie ethisch geht ihr mit den Daten eurer Konsumentinnen und Konsumenten um? Wir prüfen das und dann gibt es da eine Rangliste. Und dann ist da nicht auch die Gefahr, dass dann die Unternehmen mauscheln oder halt eben nicht richtig deklarieren und eben dieses Ethics-Washing vielleicht ein bisschen auch betreiben. Mhm.
Ja, vor ein paar Jahren hat man dieses Wort sehr häufig gelesen. Jetzt habe ich es etwas, habe ich gefunden, das kommt etwas weniger vor. Aber ich weiß einfach auch, als ich in einem Unternehmen war, von außen ist es immer schwierig zu beurteilen, wie ernst ist es denen. Wenn man in der Szene ist oder wenn man in diesem Thema arbeitet, ist es viel einfacher, hinter die Kulissen zu schauen. Und was manchmal auch gefährlich ist, dass wir natürlich jedes Unternehmen unter Generalverdacht stellen, oder? Weil in diesen Unternehmen arbeiten auch anständige Leute und wir haben ja auch sehr viele Schweizer Unternehmen, die wir berücksichtigen. Also manchmal fokussieren wir auch nur auf die Big Techs oder auf diese 10, 20 Unternehmen, statt dass wir schauen, mit welchen Unternehmen, Organisationen haben wir tagtäglich zu tun. Und dann sind das sehr häufig wirklich Schweizer Unternehmen, Schweizer KMUs und die sind nicht alle böse.
Das, das hoffe ich, dass die nicht alle böse sind. Genau, was ich einfach zum Beispiel sehr interessant finde, ist die Migros oder der Coop mit ihren Karten, also die Cumulus-Card oder die Supercard, die ja endlos Konsumentendaten gesammelt haben und das schon bevor es die Digitalisierung quasi gab.
Ja. Also Good News, es wurde viel weniger gesammelt, als man dachte.
Okay.
Und das Zweite ist, ich finde es wichtig, dass so eine Karte immer freiwillig ist. Etwa 80% haben diese Karte und die geben Daten und bekommen einen Rabatt. Und etwa ein Fünftel sagt, das will ich nicht. Ich nehme auch keine Kundendaten mehr. Ich brauche das nicht, dieses Schnäppchen. Also ich finde, das ist eben auch ein Entscheid. Es wäre schlecht, wenn man nicht mehr einkaufen gehen könnte ohne diese Karte. Aber solange wir diese Wahlfreiheit haben, oder, ist es unsere Entscheidung, ist es uns wert, dieses Schnäppchen oder nicht?
Und da ist jeder bei sich selbst, oder, zu entscheiden, weil wir können entscheiden, glaube ich. Und interessant ist aber, das ist zumindest mein persönlicher Eindruck, ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie es euch geht, dass die meisten sich dagegen entscheiden. Also dass die meisten sagen, ich möchte es bequem haben. Ich möchte, dass ich getrackt werde. Ich möchte die Cookies haben, weil die erleichtern mein Leben. Jedes Mal, wenn ich mich einlogge, weiß die Kiste schon, wer ich bin und spielt mir genau die an, die Inhalte aus, die ich sehen möchte. Oder ich muss mich nicht jedes Mal wieder neu anmelden, es ist nicht jedes Mal wieder die grüne Wiese. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Bequemlichkeit von uns, oder? Wir möchten schon gern die Vorteile haben, aber der Preis dafür ist natürlich, dass wir unsere Daten auch hergeben und aber wohlgemerkt uns darauf verlassen, dass die natürlich sicher sind, dass sie nicht missbraucht werden und dass sie genauso verarbeitet und verwendet werden und dann natürlich auch irgendwann gelöscht werden, übrigens auch gesetzliche Pflicht, oder? Wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Also ich sehe das schon, dass wir da immer so ein bisschen im Zwiespalt sind, oder? Einerseits gefällt uns das nicht, dass wir immer getrackt werden und dass unsere Daten immer überall verteilt sind, aber wir finden es sehr bequem, uns irgendwo einzuloggen und zu wissen, ah, das ist das, was ich jetzt im letzten Jahr eingekauft habe. Ah ja, stimmt, das habe ich vergessen, das könnte ich auch mal wieder bestellen, nicht? Das ist immer so ein bisschen, ja, so ein Pro und Contra, würde ich sagen.
Dann würdest du auch sagen, dass wir den Unternehmen oder den Organisationen grundsätzlich auch einen gewissen Vertrauensvorschuss geben und eben auch darauf vertrauen, dass die mit unseren Daten eben fair und gut umgehen und die nicht irgendwie verkaufen, quasi?
Das ist genau so, das ist zumindest mein Eindruck. Und wir haben das Vertrauen eher, denke ich, wenn es europäische Unternehmen sind, wenn es ein Schweizer Unternehmen ist, als amerikanische oder chinesische Unternehmen, oder? Da haben wir so ein Gefühl, also es gibt keine Anhaltspunkte dafür, zum Beispiel, dass Google unsere Daten verkauft, oder? Oder sie missbraucht. Aber trotzdem haben wir immer so ein Gefühl, wir wissen nicht so recht, was passiert da mit unseren Daten. Daten. Sie haben da zwar so große Erklärungen, was passiert mit unseren Daten, das müssen Sie auch gesetzesgetreu machen, aber trotzdem denken wir, stimmt das, was die da sagen, oder? Aber das ist eine emotionale Angelegenheit, die nichts mit der gesetzlichen Situation zu tun hat. Mhm.
Aber auch in der Schweiz gibt es ja immer wieder Skandale. So, ich weiß nicht, ob ihr von OneLock gehört habt, einem großen Problem bei den Schweizer Medienhäusern, die ja da etliche E-Mail-Adressen und Namen von Kundinnen und Kunden oder Abonnentinnen und Abonnenten, muss man eher sagen, quasi verloren haben und auch nach wie vor nicht klar ist, wer war das? War das jemand, der Böses will oder jemand, der einfach Freude hatte oder was ist wieso? Und dann ist immer so die Frage dann auch, ändert sich dann etwas sowohl in der Wirtschaft, im Denken, wie man mit Daten umgeht, eben ob man eher einen guten Umgang fördern will oder ist das einfach Skandal, alle schreien auf und werden wieder vergessen, zwei Wochen später.
Aber ist vielleicht ein gutes Beispiel, weil da hat ja niemand etwas Böses mit unseren Daten gemacht, sondern da hat einfach einer, genau, der Böses im Sinn hat, gedacht, ich gehe mal in das System, das mich nichts angeht. Also Cybersecurity ist natürlich ein Riesenthema, aber das ist kriminelle Energie. Und generell, ich denke, Telefonnummer oder auch Mail kann ich schneller ändern als mein Gesicht oder meine Stimme. Und das ist vielleicht bei KI mit diesen biometrischen Daten, das glaube ich, das ist die große Kiste, oder? Dass wir relativ viele Daten hinterlassen, die sehr sensibel sind, die einzigartig sind. Ich kann meine Stimme nicht einfach so verändern. Aber aufgrund meines Podcasts kann jemand da irgendein Deepfake herstellen. Also ich glaube, das sind die neuen Risiken, die viel schwieriger in den Griff zu kriegen sind. Und das sind aber kriminelle Machenschaften. Also es ist kein Durchschnittsunternehmen, das sagt, das könnte mir jetzt noch Spaß machen. Genau. Das sind Kriminelle. Und gute Information wegen dem Recht, oder? Identitätsmissbrauch ist in der Schweiz seit dem 1. September 2023 ein neuer Straftatbestand. Das fand ich ganz toll. Auch wenn natürlich der juristische Weg mühsam ist. Aber immerhin, ich fand das sehr vorausschauend, dass wir hier schon einen Artikel haben, dass das nicht legal ist, oder? Wenn man das macht. Aber das ist die große neue Gefahr, diese biometrischen Daten.
Und das Risiko steigt natürlich mit unseren Daten, die überall im Internet, im Netz vielleicht verteilt sind oder man weiß teilweise auch gar nicht, wo die Daten alle sind. Das Risiko steigt, aber wie du schon richtig sagst, denke ich, gegen kriminelle Energie, ja, das war schon immer ein Problem, oder? Und das war schon immer ein Risiko und da wird sich zeigen, wie sich die Dinge entwickeln werden.
Und auch unter dem Aspekt Überwachung, oder? Biometrische Daten, da kannst du natürlich viel schneller eine Person identifizieren, da ist es viel schwieriger, anonym zu bleiben. Das ist ja jetzt, die biometrischen Daten haben wir auch erst im neuen Datenschutzgesetz drin, also wir waren da wieder ziemlich spät dran. Aber ich glaube, da müssen wir wirklich auch den Fokus drauf legen, auf diesen biometrischen Daten, die sind speziell wertvoll und sensibel.
Ich glaube, ich habe mein... es geht doch noch. Das war ich gar nicht sicher, ob das geht. Wir hatten es gerade im Vorfeld zur Diskussion, hatten wir es von Deepfakes und eben diesem Informationsmissbrauch und wie halt auch Fake News quasi verbreitet werden, dass es halt auch immer einfacher geht, immer häufiger passiert, weil immer mehr, das wird halt auch immer einfacher zu machen. Und wenn man schon von Vertrauensvorschuss spricht, oder kann man dann den digitalen Medien zum Beispiel überhaupt noch Glauben schenken, ist dann die Information, die man findet im Internet, wirklich noch glaubwürdig, weil es eigentlich eben keine gute Information mehr ist, die auf den Werten basiert, die wir eigentlich vor uns hertragen als westliche Gesellschaft, sage ich jetzt mal. Wie seht ihr das in Zukunft? Also wird das wie so sein, dass man einfach den digitalen Medien und digitalen Quellen per se nicht mehr vertraut? Gibt es dann eine neue Wissensgesellschaft, die Gesellschaft, die es sich leisten kann, Face-to-Face-Informationen zu holen? Sind die wirklichen Informationen haben, alle, die sich online informieren müssen, weil sie dieses Privileg nicht haben, werden von falschen Informationen zugemüllt quasi? Also habt ihr da, das ist ein bisschen dystopisch jetzt, aber...
So. Ja, ich halte es tatsächlich für eines der größten Risiken, dass wir irgendwann nicht mehr auseinanderhalten können werden, was es wirklich war, was ist Fake, oder? Und nicht nur im Internet, natürlich auch im Fernsehen, Und das Interessante ist ja, dass wir das Internet haben wir ja auch gelobt im Sinne von, die Informationen sind jetzt für alle verfügbar, oder? Also ne, früher waren das nur die privilegierten Menschen, die Zugang zu Büchern hatten und jetzt sind die Informationen quasi für alle verfügbar. Und das dreht und ändert sich jetzt gerade wieder. Das finde ich ist ein interessanter Gedanke, den wir da jetzt so zusammengesponnen haben. Vielleicht wird das auch genauso kommen, weil was nützt es uns, wenn so viel Wissen vorhanden ist und wir wissen einfach nicht mehr, was richtig und was falsch ist, oder was nützt uns das? Das heißt, was wird stattdessen dort sein? Ich weiß es nicht, face to face. Vielleicht wird man mit Zertifizierungen arbeiten. Auf irgendeine Art und Weise muss man ja Tools erarbeiten, oder? Die einem ein Gefühl geben oder die Gewissheit geben, ob etwas jetzt tatsächlich gut recherchiert ist oder nicht gut recherchiert ist. Das bringt mich wieder auf den Gedanken, dass auch eine gute Datenqualität einen immer höheren Preis haben wird. Also das ist auch schon etwas, worüber man spricht, weil sehr viele Daten eben in einer sehr schlechten Qualität vorhanden sind, was auch gefährlich ist. Was natürlich zu Bias führt, was natürlich auch zu unfairen Behandlungen führt. Aber ja, da ist jeder gefragt, mal in die Zukunft zu schauen und sich selbst zu überlegen, wie und wo das enden wird, beziehungsweise wie wir dagegen steuern können.
Ja, mit KI werden wir natürlich auch eine Schwemme haben, oder? Also nur schon im ganzen Content-Marketing, das explodiert dann noch einmal mehr. Genau. Ich glaube wirklich, der Schlüssel ist halt schon die Medienkompetenz, ist vielleicht etwas langweilig, aber wir können einfach nicht alles technisch und schon gar nicht regulatorisch in dieser globalen Welt leisten. Das heißt, das ist vielleicht eine Chance, dass wir etwas aus der Konsumentenhaltung rauskommen, dass wir mehr wirklich wieder überlegen, plausibilisieren, weil sehr viele Desinformationen haben ein paar wenige Mechanismen, denen sich immer bedienen. Es ist immer dieses empörende Momentum oder es ist zu gut, um wahr zu sein. Und wenn man etwas diese Mechanismen kennt, dann ist man vielleicht auch weniger erpicht, auf diese Desinformation reinzufallen. Und dieses kritische Denken und diese Medienkompetenz hilft uns eben auch bei den klassischen Medien, weil ehrlicherweise sind die auch sehr anfällig für Lobbying und da steht auch sehr viel nicht so Wahres drin, oder? Ihr habt vielleicht die Berichterstattung in der NZZ gelesen über den US-Wahlkampf, das war haarsträubend. Also wenn man von einer Geschichte etwas versteht, dann weiß man relativ schnell, wie viele Fehlinformationen sich auch in den Medien verbergen. Zum Teil einfach, weil man klare Wertvorstellungen hat und dann da Campaigning betreibt. Zum Teil ist es aber auch, weil die Fachpersonen natürlich sehr wenig Zeit haben und ein wahnsinniges Spektrum abdecken müssen. Und ja, von dem her denke ich mir schon, dass man sich vielleicht zum Teil an Personen orientiert, wo man sagt, das sind authentische Persönlichkeiten, aber das können auch wirklich einzelne Personen sein, die vielleicht selbstständig erwerbend sind oder die sogar einfach bloggen oder über Social Media ihre Gedanken teilen oder die in der Wissenschaft sind. Also ich glaube, dieses Monopol von klassischen Medien, das kommt nicht zurück und ich finde das nicht so schlecht, weil die sind nicht einfach per se alles Qualitätsmedien.
Das ist tatsächlich so. Auch eigentlich auch bevor es digital war, war das ja schon so.
Da gab es
ja
auch schon den Vergleich nicht. Jetzt haben wir verschiedene Quellen, genau. Oder? Wir können selber auch vergleichen und sagen, ah was, das ist das Original und das wurde daraus gemacht, ist ja haarsträubend. Also das ist schon ein Gewinn.
Aber ich finde, wir erwarten schon sehr viel auch vom Konsumenten, oder? Also das ist ja schon eine Leistung und auch ein sich damit auseinandersetzen wollen, oder? Wie finde ich heraus, ob etwas richtig oder falsch ist, ob etwas wahr ist oder ob etwas nicht wahr ist? Da muss ich mich schon mit dem Thema auseinandersetzen, um wirklich diese kleinen Unterschiede, die du eben beschrieben hast, wirklich auch zu realisieren und meine Entscheidung zu treffen.
Ja, aber weißt du, die klassische Desinformation, die hat wirklich ein paar Mechanismen, denen sie sich bedient. Falsche Informationen können immer etwas passieren, dass etwas im falschen Kontext ist oder nicht gerade. Aber die eigentliche Desinformation hat eher eben auch kriminelle Energie und hat gewisse Mechanismen, damit sie sich so relativ schnell verbreitet, dass ich es auch teile. Also so auch eben diese kriminellen Machenschaften. Und in diesem Sinne glaube ich schon, dass das realistisch ist, dass wir das schaffen. Eben zum Beispiel Deepfakes werden wir mit der Zeit auch von Auge her nicht mehr unterscheiden können. Aber wir können sagen, es ist einfach nicht plausibel, dass diese Person so einen rassistischen Spruch macht. Ist einfach nicht plausibel.
Oder dass der CEO einen direkt anruft und sagt, bitte überweis doch 500.000 Euro auf ein Konto auf den Bermudas.
Genau, genau. Viele solche Geschichten sagt man ja, wie konnte man da reinfallen? Also das heißt,
und trotzdem ist es so oft passiert. Also ich wundere mich. Und ich glaube, diese Phishing-Attacken, die werden tatsächlich immer überzeugender. Und früher war's, hast du noch Fehler gesehen, oder? In der E-Mail hast du noch irgendwie gesehen, das kann ja nicht sein. Heutzutage scheint das wirklich sehr viel professioneller zu sein. Ich muss sagen, ich habe so eine E-Mail noch nicht bekommen. Also ich frage mich dann auch immer, wenn ich von Netflix eine E-Mail bekomme, Sie haben nicht bezahlt, Ihr Account wird gleich gesperrt, dann weiß ich schon, naja, gut.
Also ich bekomme jetzt immer Anrufe seit ein paar Wochen von der Polizei, aber auf Englisch. Hier ist der Police Department.
Ja, gut.
Ich stelle dann immer ab, aber ich weiß gar nicht, wie kann das funktionieren, ja, aber es muss ja funktionieren.
Sonst also ich denke, das ist wirklich, also ne, Spaß beiseite, das sind noch wirklich leicht erkennbare Sachen.
Selbst die funktionieren.
Selbst die funktionieren manchmal, aber ich glaube wirklich, dass wir da auch sehr viel Hirnschmalz in Zukunft reinstecken müssen, wirklich auseinanderzuhalten. Also ich halte das für sehr herausfordernd.
Was vielleicht noch schwieriger ist, als das besser zu identifizieren, ist vielleicht dieses generelle Misstrauen, oder? Das ist etwas Gift für unsere Gesellschaft, wenn wir wirklich überall Probleme sehen und misstrauen. Aber ich habe wie das Gefühl, jetzt ist das alles neu und es kommt relativ schnell. Aber wenn man dann quasi in diese Welt reingeboren wird, dann antizipiert man Strategien. Also
vielleicht ist das so, ja.
Vielleicht sind wir jetzt einfach die Übergangsgeneration,
Für uns ist das neu, oder?
Die da irgendwie damit kämpfen muss, quasi. Ja. Aber ich gehe eigentlich mit dir einig, Veronika, was du gesagt hast, wir verlangen schon sehr viel von Individuen und Personen. Also wir verlangen eigentlich von ihnen, dass sie die Gesetze kennen, dass sie wissen, was sind ihre Rechte, wenn es um Digitaldaten geht. Wir verlangen eigentlich von ihnen zu wissen, als Konsument und Konsumenten, okay, ich muss da den Newsletter abbestellen und ich müsste eigentlich auf DuckDuckGo wechseln und ich müsste Ghostery als Browser-Extension einstellen. Und es sind schon sehr viele, die eigentlich an Initiative auch gefordert ist, um sich eben selbst im digitalen Raum auch zu schützen. Es ist sehr viel.
Und das machen sie eben nur die es wirklich stört, oder? Ja. Und da bin ich bei dir. Die meisten stört es eben nicht einmal. Oder vermeintlich nicht, weil sie keine negativen Erfahrungen haben, oder? Also wir sind natürlich auch, uns stört wahrscheinlich mehr als der Durchschnitt. Viele haben damit wirklich kein Problem. Also nur schon, wenn man sagt, lass uns Signal statt WhatsApp nehmen, dann fragen viele, ja, was ist jetzt da wieder das Problem, oder? Die ist WhatsApp kein Problem.
Ja, das ist tatsächlich so. Ich war total erstaunt, dass meine Freundesgruppe nicht auf Signal wechseln wollte, weil man damals keine GIFs versenden konnte via Signal. Das war wie so der ausschlaggebende Punkt, warum wir unsere Freundesgruppe noch nach wie vor auf WhatsApp haben. Aber es ist ja auch verschlüsselt, sagen sie ja heutzutage, ist ja auch encrypted und alles, aber ja.
Man wird ja auch hineingedrängt, oder?
Ja.
Also wenn alle Freunde WhatsApp nutzen, dann kann ich ja nicht auf Signal sitzen bleiben. Weil dann habe ich bald keine Freunde mehr. Dann bin ich aus der Kommunikation ausgeschlossen, nicht? Das sind so Momente, wo man sich dann einfach, man entscheidet sich nicht bewusst im Sinne von, ne, dass ich will das jetzt, sondern es sind einfach die äußeren Umstände, die einen dazu treiben, da eben halt mitzumachen, um nicht abgehängt zu werden.
Das habe ich mal gelesen und fand ich auch noch spannend, dass wir eigentlich Privatsphäre immer so individuell definieren. Ich schaue, wie kann ich meine Privatsphäre schützen, aber spätestens mit Social Media, wenn wir Fotos machen oder so, dann haben wir einen Einfluss auf die Privatsphäre anderer Personen und das ist man sich sehr häufig gar nicht bewusst. Oder eben zum Beispiel diese, wenn es Apps gibt, wo ich dann plötzlich meinen Kalender freigebe, oder, und dann bekommen alle irgendwie ein Mail von LinkedIn oder von wem auch immer. Also wir haben einen Einfluss auf die Privatsphäre anderen. Es ist nicht nur ein individuelles Konzept.
Richtig, ja.
Wenn ihr, das ist eigentlich eine Frage, die mich jetzt gerade umtreibt, wehrt ihr euch aktiv? Also mir passiert das in Zürich relativ häufig, dass ich das Gefühl habe, ich bin jetzt auf Influencer-Videos, weil ich da durch die Stadt flaniere und dann die Leute da finden, okay, es ist ein schönes Gebäude, ich mache da ein Video und poste das dann irgendwo. Und dann habe ich mich schon ein paar Mal gefragt, ob ich mich da irgendwie aktiv wehren soll. Es ist ja halt dann im öffentlichen Raum. Also eigentlich hat man ja wahrscheinlich kein Recht, sich zu wehren, aber ob man die einfach die darauf ansprechen soll und sagen soll, hey, im Fall, es ist für mich sehr unangenehm, wenn ich jetzt da auf deinem Video bin, dass du deinen 5 Freunden schickst.
Ja.
Das ist irgendwie so ein bisschen. Oder auch, noch mehr Leuten.
Auch das ist sehr individuell, oder? Also der ein oder andere freut sich vielleicht sogar, dass er jetzt endlich mal irgendwo auf LinkedIn erscheint. Vielleicht winkt er dann noch so in die Kamera, und wieder andere, denen ist es sehr unangenehm. Und ich finde, wenn es unangenehm ist, dann muss man das auch sagen. Mhm. Natürlich immer in einem freundlichen Ton, oder? Weil das ist, sind immer zwei Interessen dabei, oder? Aber ja, das ist sehr individuell.
Mhm. Ja, spannend. Das ist eben, das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen jetzt. Aber ein bisschen zurück auf das Thema Datenethik. Was mich noch interessieren würde, du hast vorhin gesagt, manchmal kann man nicht anders. Man ist wie gezwungen mitzumachen, man ist gezwungen, seine Daten abzugeben, man ist gezwungen, irgendwo sich anzumelden. Und das ist ja nirgends so klar wie beim Staat oder bei der öffentlichen Verwaltung. Und die sammeln ja auch unsere Daten, also die ganzen Bundesämter oder Kantone und Gemeinden, die haben auch alle unsere Daten. Gibt es denn für die öffentliche Verwaltung besondere Richtlinien, Vorgaben, Gesetze, an die die sich halten müssen, um eben gut mit unseren Daten als Personen, die sich da melden müssen, ich möchte jetzt nicht unbedingt Bürgerinnen und Bürger sagen, das betrifft ja noch ganz viele andere Menschen, die in unserem Land wohnhaft sind oder da hier leben.
Also der Staat muss besonders strikte Datenschutzvorgaben berücksichtigen, weil er nur dann Personendaten verarbeiten kann, wenn er wirklich eine ganz konkrete Rechtsgrundlage dafür hat. Und hier ist auch schon der Stein des Anstoßes, weil wir uns dann überlegen, ob das Gesetz, was nun erlassen worden ist, sei es nun auf kantonaler oder auf föderaler Ebene, manchmal haben wir ein Störgefühl, Polizeigesetze zum Beispiel. Wenn Autokennzeichen automatisiert in irgendeiner Form abgefangen werden, sei es nun zur Verbrechensbekämpfung oder zur Verbrechensverhinderung, dann haben wir ein Störgefühl. Und da hat der Gesetzgeber gesagt, wenn der Staat das machen möchte, dann muss ein Gesetz wirklich bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Es muss sehr konkret sein, es muss sehr klar der Fall geregelt sein, wann, wie, aus welchen Gründen Daten verarbeitet werden dürfen. Also da können wir uns schon sehr darauf verlassen, dass es so ist. Aber auch da gibt es natürlich unterschiedliche Auffassungen. Wie viel freie Hand muss aber dem Staat auch gegeben sein, um eben halt gegen Verbrechen vorzugehen, oder? Oder gegen, überhaupt gegen Gesetzesverstöße vorzugehen. Aber ansonsten, ja, es gibt sehr strikte, strenge Gesetze, an die man sich beim Staat halten muss. Aber auch da, wenn die Daten dann vorhanden sind und sie werden gespeichert, dann verlassen wir uns natürlich auch darauf, dass sie nicht missbraucht werden, oder? Und auch da, ich glaube, je prekärer eine Situation wird, sei es nun Terrorismus oder andere Gefahren für die Gesellschaft, umso zwiespältiger werden wir dann, was ist der Datenschutz uns eigentlich noch wert und wo lassen wir alle fünfe gerade sein und lassen es lieber zu, dass der Staat freie Hand hat, weil das bedeutet für uns alle Schutz, oder? Also es ist, da kämpfen ja immer zwei Herzen in einer Brust. Das hat man bei Corona zum Beispiel auch gesehen. Da hat man auch gesagt, Datenschutz, naja, das andere überwiegt, oder? Das Interesse. Und das ist immer so der Zwiespalt und immer so die Balance, die wir immer wieder finden müssen. Aber der Staat muss natürlich, wenn er die Daten hat, muss er natürlich auch vernünftig damit umgehen. Und vor allen Dingen müssen die Daten sicher sein. Mhm.
Ja, also ich habe beim Staat generell ein gutes Gefühl, außer Polizei, Nachrichtendienst und so, weil Militär, da haben wir ja weniger Transparenz als bei der klassischen.
Das ist unsere Blackbox.
Ja, genau. Ja. Genau. Weil die haben ja immer Sonderrechte, auch jetzt bei der KI-Regulierung zum Beispiel in der EU, oder die werden immer etwas ausgenommen. Aber ich denke, auch da ist wirklich dieser Konflikt Sicherheit versus Freiheit etwas überspitzt gesagt. Und da sind wir eben ein sehr liberales Land. Das heißt, wenn wir solche Vorlagen haben, ist man wahrscheinlich immer etwas in der Minderheit, wenn man findet, das ist nicht verhältnismäßig, weil die meisten dann sagen, doch, das ist Sicherheit und ich habe kein Problem, wenn all diese Daten erhoben werden. Also das ist, zum Glück können wir darüber abstimmen, aber ich glaube, es geht immer etwas in die gleiche Richtung aus, diese Abstimmungen in diesem Thema Sicherheit. Aber klassisches Handeln in der Verwaltung, ich habe auch schon in der Verwaltung gearbeitet, da habe ich weniger Angst, weil da ist wirklich eine respektvolle Kultur, sogar fast eine ängstliche Kultur, merkt man jetzt auch bei KI, weil man eben immer Angst hat, etwas zu tun, was man nicht im Gesetz legitimiert bekommt. Und man hat auch immer etwas Angst, da kommen wieder Fragen aus dem Parlament. Also da ist wirklich also Angstkultur ist jetzt übertrieben, aber ich finde es manchmal auch nicht so toll, oder? Wenn man dann immer das Gefühl hat, wir dürfen fast gar nichts, das ist dann auch etwas hinderlich. Aber ich denke, die Privaten sind wirklich, da ist das Missbrauchspotenzial viel, viel größer. Oder auch, dass sie viel weniger in die Datensicherheit investieren. Mhm. Weil der Staat, der sitzt im Glashaus. Und das finde ich aber auch richtig, weil der Staat hat ein Gewaltmonopol. Wir sind in der Schweiz und dann kann ich nicht sagen, ich möchte gern vom kanadischen Staat regiert werden, oder? Ich bin jetzt da eine Bürgerin. Also wir sind da und deshalb diesem Staat ausgesetzt und deshalb ist es auch wichtig, dass er transparent sein muss und dass ich nur an das halten kann, wo er eine gesetzliche Grundlage hat.
Interessanter Punkt, den du nennst, im Glashaus sitzen. Nicht nur der Staat, sondern auch Unternehmen, die wirklich einen Namen zu verlieren haben. Das ist übrigens auch der Grund, warum viele dann doch zu Microsoft gehen, weil sie sagen, naja, wenn die meine Daten verlieren oder irgendwas passiert, die haben einen echten Namen zu verlieren, oder? Die haben ein großes Reputationsrisiko. Und deswegen neigen wir dann wiederum dazu, nicht zu denen zu gehen, weil wir sagen, okay, also denen vertrauen wir dann eher noch als einem kleinen, unbekannten Unternehmen, weil wenn das vom Markt verschwindet, das merkt ja gar keiner.
Die waren ja nicht die Einzigen, weil das ist ja der Marktführer, also kann man doch davon ausgehen, dass das sicher
ist. Das ist aber tatsächlich so, genau, oder? Genau. Das sind genau die Mechanismen, ja, die uns beeinflussen. Ja.
Wenn wir von privaten Unternehmen sprechen und wie die eben Sicherheitsvorkehrungen treffen, um mit unseren Daten eben gut umzugehen, ich sage es nochmals, habt ihr Erfahrungswerte, wie das in Unternehmen genau gehandhabt wird? Also gibt es da Code of Conduct oder gibt es da, wie funktioniert das in Unternehmen und ist das, was eurer Erfahrung nach getan wird, auch ausreichend aktuell im Stand heute?
Ich denke, dass Unternehmen sehr großen Aufwand auf sich nehmen, um Daten sicher zu verarbeiten und sicher zu speichern. Das denke ich schon. Also alleine schon, weil einem gar nichts anderes übrig bleibt, weil die gesetzliche Lage so ist, dass sie verpflichtet, Daten nach ganz bestimmten Regeln zu handhaben. Und es gibt auch sehr viel Dokumentationsaufwand. Man muss auch nachweisen, dass man die Daten tatsächlich gesetzeskonform verarbeitet. Und das bringt es mit sich, dass man sich mit der Materie auseinandersetzen muss. Und in der Europäischen Union, wie gesagt, seit 2018, die DSGVO, da gab es wirklich sehr viel Arbeit und sehr viel Aufwand. Und jetzt nach dem revidierten Datenschutzgesetz in der Schweiz seit letztem Jahr 23, glaube ich, habe ich das Gefühl, dass auch die Awareness immer weiter wächst und dass man jetzt auch verstanden hat, dass Personendaten auf eine gewisse Art und Weise einfach gehandhabt werden müssen in Organisationen. Wie gesagt, es ist eine gesetzliche Pflicht, das zu tun und dementsprechend versuchen die Unternehmen wirklich ihr Bestes, wobei ich auch ehrlich zugeben muss, es ist extrem schwer, eine 100%ige Compliance herzustellen. Also ich behaupte, das ist fast nicht möglich. Mhm. Ja. Aber ich denke ja, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind. Ja.
Ja, ich glaube auch, größere Unternehmen sitzen ja mehr im Glashaus als vielleicht kleine, sammeln auch mehr Daten, haben vielleicht mehr Appetit, etwas damit zu machen und haben mehr Möglichkeiten zu analysieren. Mhm. Aber die haben ja sehr häufig jetzt eben auch Daten, also verantwortliche Personen für Datenschutz. Das ist natürlich auch gut, oder, dass jemand da noch drauf schaut. Die meisten haben neben einem vielleicht Leitbild oder Datenpolitik haben sie auch eine Governance, dass man wirklich weiß, wie sind die Zuständigkeiten, woher kommen die Daten, haben wir ein Löschkonzept. Aber ich glaube auch, dass wichtig ist, dass man den Datenschutz gut einhält und da ist sicher die Datensicherheit etwas eine Schwierigkeit, weil das ist mit sehr viel Geld verbunden, weil da müssten vielleicht auch Systeme abgelöst werden und man hat vielleicht keinen Überblick, wo liegen welche Daten, da hat man Respekt davor. Also ich glaube, Datensicherheit, Cybersecurity, ich denke, das ist schon ein Riesenproblem und da hat man auch daran zu arbeiten. Und sonst habe ich eigentlich auch einen guten Eindruck. Die Frage ist natürlich immer, können sie noch besser werden? Und das ist wie bei der Nachhaltigkeit. Und deshalb fand ich es auch gut, hast du gesagt, was können wir als einzelne Personen tun? Ich glaube wirklich, wir haben eine geteilte Verantwortung. Wir können nicht einfach sagen, die Unternehmen machen zu wenig, sondern wir müssen sagen, die Unternehmen müssen einen möglichst guten Job machen. Die Staaten können gewisse Rahmenbedingungen setzen, wie zum Beispiel diese Regulierung beim Datenschutz. Und dann haben wir in einer freien Welt die Selbstbestimmung und den Wettbewerb und können eben auch entscheiden. Mhm. Also ja, nicht einfach Verantwortung wegdelegieren, sondern wirklich alle in die Verantwortung nehmen. Das ist wie ein Puzzlestück, wo jeder einfach seine Aufgabe wahrnehmen kann und sollte.
Aber wenn wir ja auch von Ethik quasi sprechen, genügt es denn, sich einfach gesetzestreu zu verhalten? Oder müsste man nicht noch einen wertebasierten Überlayer, sage ich jetzt einmal, schaffen, wo man sich eben auch zu ethischem Verhalten als Unternehmen quasi verpflichtet und sagt, okay, das sind unsere Werte und nach denen richten wir uns aus und das gilt auch für eben den Bereich Daten und digitale Software und Tools. Und
auf jeden
das
Fall,
dann quasi
auf jeden
noch.
Fall. Weil eben das eine ist Compliance, da müssen wir einfach sehen, das ist sehr aufwendig, das passiert nicht einfach so nebenbei, das ist wirklich aufwendig. Aber was du sagst, ist wichtig, dass man, wie sagt, die eigentliche Ethik, da gehen wir davon aus, das ist mehr als das Gesetz und deshalb eben auch so einen Ethikkodex, das machen viele. Und dann, dass man eben auch das operationalisiert, eine Governance hat. Ich denke, Zuständigkeiten sind extrem wichtig. Sobald man Personen hat, dann treiben sie auch das Thema vorwärts, dass man vielleicht ein Gremium intern hat und auch eine Kultur. Also wenn du eine historische, also wenn du eine hierarchische Kultur hast, oder? Wenn die vorgesetzte Person immer die Schlauste ist im Raum, dann hast du natürlich per se etwas weniger Ethik, als wenn du sagst, wir haben einen Austausch und wir haben an alles gedacht und wir können auch erklären, warum wir so gemacht haben. Und schlussendlich, ich denke, Unternehmen wollen wirklich das Kundenvertrauen nicht verlieren, gerade jetzt, wo eben viele auch überfordert sind, was läuft da, wo man vielleicht etwas misstrauisch ist. Also dieses Kundenvertrauen zu halten, ist den Unternehmen extrem wichtig. Und deshalb möchten sie auch nicht irgendwie mit einem krassen Fall negativ in den Medien sein. Ist auch nicht gut als Arbeitgeberin. Heutzutage kann man sich aussuchen, wo man arbeitet. Auch eine attraktive Arbeitgeberin zu sein, zahlt eigentlich darauf ein, wenn wir uns ethisch verhalten in einem Unternehmen.
Gilt auch für die öffentliche Verwaltung. Ich glaube, der Kanton Bern hat einen schönen Ethikkodex publiziert, wo sie sich eben auch zu ethischem Umgang und ethischem Verhalten auch mit unter anderem mit Daten und digitalen Tools und KI und so weiter verpflichten, oder? Also auch sie können nebst, wie du gesagt hast, den strengen gesetzlichen Vorgaben, die halt der Grundstein sind, auch noch zusätzlich sich um ethisches Verhalten bemühen und sich dadurch eben auch potenziell differenzieren von anderen Kantonen und anderen staatlichen Einrichtungen.
Macht ja auch mehr Spaß, in so einer Organisation zu arbeiten. Also viele Unternehmen sagen mir wirklich auch, dass die Mitarbeitenden auch ein wichtiger Treiber sind, dass die das einfordern, dass sie einfach eine sinnvolle Tätigkeit machen wollen. Und ich denke, das ist auch eine gute Entwicklung, weil Unternehmen, die... Also das ist ja nicht irgendwie ein Fels, oder? Das sind Menschen, die ein Unternehmen vorwärts treiben. Und ich glaube, da sind wir im Moment in einer guten Situation, dass die Mitarbeitenden eine Kraft sind. Die Arbeitgeber müssen sich um die bemühen und dass wir eben wirklich wieder in einer so Werte- und Sinnhaftigkeitsphase sind.
Ja, und die Mitarbeiterdaten, oder, sind natürlich auch Teil der Daten, die Unternehmen haben und die Unternehmen sammeln und die Unternehmen auch auswerten. Und entsprechend haben sicher viele Mitarbeitende auch ein inhärentes Interesse daran, dass eben auch ein guter Umgang mit ihren persönlichen Daten im Unternehmen gefördert wird, der eben vielleicht über die Einhaltung der Gesetze hinausgeht. Genau. Sehr gut. Ich glaube, falls jemand aus dem Publikum eine Frage hat, würden wir sonst das mal anfangen, ein bisschen zu öffnen.
Eine ganz kleine Frage, weil ihr beide sehr positiv gegenüber der Gesetzeslage gestimmt seid, zumindest so in den Äußerungen bisher. Reichen die Gesetzlage, die wir haben, eigentlich aktuell wirklich für eine Datenethik, gerade weil sie auch nicht wirklich viel Bisskräfte haben? Also ich meine, wenn sich Menschen nicht an diese Gesetze halten oder Unternehmen, werden sie ja eigentlich kaum bis gar nicht überhaupt verfolgt. Und wenn es verfolgt wird, sind die Sanktionen relativ harmlos.
Also da sehe ich wie du, ich wäre auch dafür, dass man nicht einfach sagt, du musst dich wirklich grob fahrlässig verhalten, damit du irgendeine Busse kassierst, sondern dass man früher gebüßt wird. Die Regulierung ist halt immer ein Abbild der Kultur. Also wir regulieren anders, weil wir halt die Schweiz sind und nicht die EU oder nicht Amerika. Und deshalb ist dann, Daten werden genauso reguliert, wie wir andere Sachen regulieren. Es gibt wie eine Kultur, wie wir regulieren. Und die ist in der Schweiz sehr liberal, also möglichst wenig regulieren. Und sie ist auch so, dass wir sehr prinzipienorientiert regulieren. Das hat aber den Vorteil, dass man auch sehr flexibel ist, auf den Kontext, ja, mehr Rücksicht nehmen zu können. Aber ja, das mit den Bussen finde ich einen guten Punkt. Dass wenn man ganz klar dagegen verstößt, dass man da vielleicht schneller auch zu einer Busse schreiten kann, würde ich gut finden.
Ja, es wird sehr viel auf Eigenverantwortung Wert gelegt, oder? Also es ist wirklich diese liberale Kultur, die du gerade beschrieben hast. Und das führt natürlich automatisch dazu, dass wir alle einfach mehr tun müssen. Wohingegen im Bereich der DSGVO kann ich es mir leisten, als Betroffener mich ein Stück weit zurückzulehnen und mich darauf zu verlassen, dass das Gesetz spielt, oder? Dass sich alle an die Gesetze halten müssen. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch alle mitbekommen, es gab ja drakonische Geldstrafen und Geldbußen für Google, für Facebook. Das ging ja in Hunderte von Millionen, nicht? Also da hat man auch inzwischen Respekt. Man hat verstanden, dass man sich an die Datenschutzgesetze halten muss. Die Schweiz hat sich für einen ganz anderen Weg entschieden. Also da ist man wirklich, man ist auf die persönliche Haftung gegangen. Also in der Europäischen Union werden Unternehmen bebußt. In der Schweiz ist es die persönliche Haftung eines Einzelnen, der jetzt eine falsche Entscheidung getroffen hat, nämlich die, sich nicht an das Gesetz zu halten, die bis zu 250.000 Schweizer Franken beträgt und auch eine strafrechtliche Relevanz erfolgt. Aber wenn man sich so auch im Bereich der Staatsanwaltschaft unterhält, weiß man schon heute, dass das wahrscheinlich ein zahnloser Tiger sein wird, weil diese Strafe wahrscheinlich niemals gezogen werden wird, alleine schon, weil es unglaublich schwierig ist, in einer Organisation herauszufinden, wer es getan hat. Und das ist absolut, absolut so. Aber die Schweiz, und das muss man auch respektieren, finde ich, oder? Also man ist ja auch von diesem Weg überzeugt. Und wie gesagt, wenn man der Meinung ist, man möchte liberale Gesetze haben und viel mehr Verantwortung beim Einzelnen, dann führt das eben halt dazu, dass jeder Einzelne auch mehr kämpfen muss. Das ist dann so, der Gesetzgeber wird es dann nicht ohne weiteres für einen regeln. Das ist dann die Konsequenz, nicht? Also es gibt für beides Vor- und Nachteile.
Was man vielleicht auch sagen muss, wenn wir es jetzt mit Europa vergleichen, wo wir manchmal das Gefühl haben, die regeln mehr, ist das jetzt besser? Ich zweifle wahnsinnig an der Umsetzung. Also ich weiß nicht, wie viele Unternehmen das wirklich umsetzen, oder? Also wenn wir jetzt mal die Googles und Facebooks weglassen, also die normalen Unternehmen in Europa, wie viele setzen diesen Datenschutz um? Habe ich große Zweifel. Das heißt, es kann auch eine Scheinsicherheit sein, die wir da haben. Und das Zweite ist auch, der Staat hat eigentlich immer zu wenige Ressourcen, um das durchzusetzen. Das heißt, man kann da sehr im homöopathischen Sinne ein paar Exempel statuieren. Und das macht man auch in der EU. Wenn man schaut, wer kriegt diese Bußen, da sind das sehr häufig Brands, die man kennt oder eine gewisse Größe hat. Der Staat, der hat nie die Ressourcen, um das systematisch durchzusetzen.
Das stimmt, aber ich behaupte, dass diese Gesetzgebung und vor allen Dingen die Androhung dieser Strafen, die es in der DSGVO gibt, wirklich zu einem Umdenken geführt hat, dahingehend, dass man sich also als Unternehmen nicht auf die Fahne schreiben möchte, wirklich, wirklich signifikante Verstöße begangen zu haben. Mhm. Natürlich ist man bei der Dokumentation nicht ganz so und mit diesem ganzen Löschen, das ist ja auch alles sehr schwierig, aber dass man wirklich anfängt, Daten zu missbrauchen, bewusst, so wie man es vielleicht früher gemacht hat, oder? Man hat Datenpötte und dann denkt man sich, ach Mensch, wir haben doch da Daten, die könnten wir doch mal analysieren und mal schauen, was wir damit machen können. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, das macht man heute nicht ohne weiteres, weil einfach die Gefahr viel zu groß ist, Ressourcen hin oder her, das stimmt. Trotzdem kann sich natürlich jeder Betroffene an eine Behörde wenden, das darf man nicht vergessen, nicht? Und die Behörde ist verpflichtet, jeder Beschwerde nachzugehen. Das heißt, man läuft Gefahr, dass die Behörde am nächsten Tag vor der Tür steht oder vielleicht in ein paar Monaten oder wie auch immer und dann ein Audit durchführt und dann hat man wirklich, wirklich ein Problem. Und das möchte sich einfach niemand auf die Fahne schreiben. Ich glaube schon, dass das eine Signalwirkung hat schon sehr geholfen. Und die haben wir in der Schweiz zugegebenermaßen so nicht. Das ist schon so, ja. Das stimmt.
Wenn ich an Datenethik denke, denke ich auch an die Abwägung von Interessen. Ein Beispiel, in Spitälern in Deutschland scheint es sehr schwer zu sein, an die Patientendaten von Arztpraxen zu kommen, wegen des Datenschutzes. Gibt es irgendwelche Modelle, um da sinnvoll abzuwägen, die Interessen, die da bestehen? Ich will die Daten den Arzt geben, aber auch Datenschutz haben zum Beispiel.
Also als Patient?
Ich kenne einen Arzt, der in einem Krankenhaus in Deutschland arbeitet, der sagte, die können sehr, sehr schwer an Patientendaten von Hausarztpraxen kommen, wegen des Datenschutzes. Details kenne ich nicht.
Das führt uns in eine ganz andere Diskussion, wo ich der Meinung bin, alles, was den Patienten nutzt, muss auf einem gesicherten Wege einfach möglich sein, oder? Das ist ein Riesenproblem, was wir haben. Wir erfassen Daten in der Gesundheitsbranche bei jedem Arzt neu und diese Daten werden heute nicht ausgetauscht, alleine schon aufgrund von Digitalisierungsthemen, oder? Ich kenne das Problem, aber ich weiß nicht so recht, warum das so ist, weil Datenschutz steht hier mit Sicherheit nicht im Wege. Wenn ich einen behandelnden Arzt habe und der hat ein Interesse daran, um den Patienten zu behandeln, die Daten von einem anderen Arzt dafür zu bekommen, dann wird der Datenschutz ihm sicherlich nicht im Wege stehen. Und was ich aber oft beobachte, ist gerade bei Ärzten und bei Krankenhäusern, vielleicht auch bei Arztpraxen, man mag es nicht glauben, aber die haben mit Datenschutz bislang nicht so wahnsinnig viel am Hut gehabt, interessanterweise. Und da gibt es wahnsinnig viele Missverständnisse, aber auch eine wahnsinnig große Angst, etwas falsch zu machen, weil du hast natürlich auch das Berufsgeheimnis, nicht? Du hast ja das Patienten-Arzt-Geheimnis und da haben sie wahnsinnig Angst, das zu verletzen in irgendeiner Form. Und aus diesem Grund, glaube ich, werden Daten auch nicht geteilt oder nur schwer geteilt. Und ich hoffe wirklich sehr, dass wir das mit der Digitalisierung des Gesundheitswesens irgendwann auf einen guten Weg bringen können, spätestens mit der elektronischen Patientenakte oder mit dem Patientendossier, weil das ist wirklich zu unser aller Gunsten, dass Daten fließen können, dorthin genau, wo sie gebraucht werden. Und das ist auch keine Abwägungsfrage, überhaupt nicht, oder? Also wenn die Daten für die Behandlung eines Patienten gebraucht werden, dann müssen sie dorthin kommen können. Also Datenschutz steht da meines Erachtens nicht im Weg.
Ja, ich wechsle ein bisschen das Thema und zwar kommen wir zum Anfang der Diskussion. Da haben wir über die Tools, wie man sich wehren kann, gesprochen. Und ich kenne mich, oder? Also wenn ich jetzt alle Cookies abklicken will, dann habe ich irgendwie vielleicht 100 Klicks. Ich weiß dann auch nicht, ob ich tatsächlich alle erwischt habe. Und da gibt es an und für sich keine vernünftige Regelung. Teilweise gibt es unterdessen die Variante, man kann alles zurückweisen. Das ist dann schön, wenn man kann hoffen, es funktioniert tatsächlich. Dann die zweiter Punkt dazu, dass häufig irgendwelche Institutionen, häufig staatliche Institutionen, einem auch zwingen, Cookies und so weiter zu benutzen. Da kann man natürlich auch hoffen, dass das funktioniert. Aber ich bin da auch ausgeliefert, dass ich diese Funktion nutzen muss. Gibt es da irgendwie Bestrebungen und irgendwie Tools? Also ich meine, ein Tool, das mir alle Cookies abklicken würde, das würde ich sehr schätzen, aber ich habe es noch nicht gefunden.
Du arbeitest mit der Browserlösung, oder? Also man kann regelmäßig einfach im Browser nachschauen, welche Daten verarbeitet werden, welche Third-Party-Cookies dort eingestellt sind und kann diese regelmäßig löschen. Das heißt also, auch wenn ich mal zugestimmt habe, kann ich das jederzeit widerrufen. Man muss natürlich wissen, wo man hinklicken muss, nicht? Und das meine ich damit, dass man sich ein Stück weit mit der Materie auseinandersetzen muss. Und im Übrigen kann ich auch, ihr habt ein Auskunftsrecht und auch ein Löschrecht, nicht? Das heißt, wenn ihr eine Einwilligung gegeben habt, die könnt ihr jederzeit wieder zurückziehen. Und das gibt euch auch Möglichkeiten, auch wenn ihr vielleicht mal Cookies akzeptiert habt auf einer Seite, um euch Informationen einzuholen, dass ihr dann nachträglich halt sagen könnt, was hast du von mir für Daten? Bitte lösch meine Daten. Also Und zwar müssen die euch auch innerhalb von 30 Tagen Auskunft darüber geben, welche Daten sie von euch haben. Vorausgesetzt natürlich, ihr wisst noch, auf welcher Seite ihr euch bewegt habt. Oder einfacher eben im Browser nachschauen, was habe ich denn da noch, was habe ich da noch für Einstellungen und alles wieder rückwirkend machen. Und ja, also das funktioniert schon. Und bei Cookies, also ich persönlich sage immer, deny all. Einfach deny, nur die funktionalen Cookies, das ist okay. Und das habe ich mir halt einfach so angewöhnt, weil ich werde ja jetzt nicht anfangen, diese seitenlangen Informationen zu lesen und wofür alles. Und dann haben manche noch so verschiedene Möglichkeiten und das ja, das nein, das ja, das nein. Aber auch das ist sehr individuell. Also manche sagen, ja, ich finde das super, wenn mir dann irgendwie Werbung zugespielt wird. Andere sagen, nein, das möchte ich nicht. Wie gesagt, also es gibt Möglichkeiten, man muss sich damit auseinandersetzen.
Wir würden noch ganz kurz den Stream beenden, bevor wir die nächste Frage aufnehmen, weil unser Techniker schon mit einem Fuß aus dem Raum ist.
Ja, dann können wir gleich im privaten Rahmen ohne Cookies weiter diskutieren. Erst möchte ich euch aber noch schnell sagen, wie es in nächster Zeit mit Veranstaltungen der digitalen Gesellschaft weitergeht. Bis zum nächsten netzpolitischen Abend ist nämlich erstmal Winterpause. In dieser Winterpause machen wir aber nicht nichts, sondern der Winterkongress. Das ist quasi ein riesengroßer netzpolitischer Abend. Er ist vom Freitagabend und den ganzen Samstag, 28. Februar und 1. März im Casino Theater in Winterthur. Hier im Karl sehen wir dann am Donnerstag, 20. März wieder. Thema noch nicht ganz festgelegt, aber mindestens einen spannenden Gast weiß ich schon. Erzähle ich euch jetzt aber nicht, weil ich möchte ja gerne, dass ihr unseren Newsletter abonniert, um zum Beispiel zu erfahren, wer die nächsten Gäste am nächsten netzpolitischen Abend sind. Alternativ könnt ihr auch den Podcast losen oder einem monatlichen Mittagessen einmal teilnehmen. Wenn ihr Lust habt, gibt es in sehr vielen Schweizer Städten und unsere Website kann ich euch natürlich auch ans Herz legen. Wenn ihr nicht nur informiert sein, sondern gleich mitmachen möchtet, aktiv oder mit einer Spende, dann findet ihr alle Infos unter digiges.ch/ich-mache-mit. Dann danke ich euch noch einmal herzlich fürs Kommen und vor allem den Stream-Zuschauerinnen und Zuschauern danke ich fürs Zuschauen der Aufzeichnung irgendwann in ferner Zukunft. Schön habt ihr uns noch nachgeschaut heute. Und dann bleibt mir noch ein großes Dankeschön euch drei für die Diskussion heute.